Die Botschaft, die Gerichtsverhandlung wurde am 21.06.1964 im Municipal Auditorium in Topeka, Kansas gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Für eine Schriftlesung heute Nachmittag aus dem Markus-Evangelium, dem 16. Kapitel. Und ich möchte, dass ihr mit euren Bibeln steht, während wir Gottes Wort Markus 16 lesen, beginnend mit dem 9. Vers. Als nun Jesus am ersten Tag der Woche früh aufgestanden war, erschien er das erste Mal der Maria Magdalena, aus der er 7 Teufel ausgetrieben hatte, und sie ging hin und sagte es denjenigen, die bei ihm gewesen waren, als sie trauerten und weinten. Und sie glaubten nicht, als sie hörten, dass er am Leben war und von ihr gesehen worden war. Danach erschien er in anderer Gestalt, danach erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und in das Land gingen. Und sie gingen und erzählten es dem Rest. Keiner von ihnen glaubte, dass sie. Danach erschien er den 11, als sie zu Tisch saßen, und tadelte sie wegen ihres Unglaubens und ihrer Herzenshärte, weil sie denen nicht glaubten, die ihn gesehen hatten, nachdem er auferstanden war. Ist das nicht ein Bild von heute? Sie glaubten nicht, dass sie ein Zeuge für so etwas wären. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Das macht nur eine Trennungslinie, die eine Seite oder die andere. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen werden sie die Teufel austreiben, sie werden in neuen Zungen reden. Sie werden Schlangen aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden ihre Hände auf die Kranken legen, sie werden genesen. Nachdem nun der Herr zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Und sie zogen aus, predigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte das Wort durch nachfolgende Zeichen. Amen. Lasst uns unsere Häupter neigen. Herr, wir glauben, dass dies der letzte Auftrag an die Gemeinde ist. Wir glauben, dass das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Und wir glauben, dass jeder Mensch nicht besser ist als sein Wort. Deshalb glauben wir, dass dieses Wort du bist. Und wir glauben, dass du es bist, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Komm heute, o Vater Gott, in der Gestalt des Wortes zu uns und lass die Menschen sehen, dass du der auferstandene Christus bist, auferweckt an diesem letzten Tage in der Gestalt, in der du gesagt hast, dass du sein würdest, das offenbar gewordene Wort. Als du auf der Erde warst, warst du das prophezeite Wort, das ich in menschlicher Gestalt geoffenbart hatte. Und das Wort wird für diesen Tag prophezeit. Komm, Herr Jesus, und bring es uns heute, das Wort. Gib uns deine Auslegung des Wortes, dass wir uns unaussprechlich freuen und voller Herrlichkeit, indem wir dich angenehm finden und deine Worte für wahr halten und in unserem Herzen bestätigt werden, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind. Wir alle, die wir von einem Baum im Garten Eden geboren sind, der verboten war, berührt zu werden, der Frau, denn in ihr gibt es kein Leben, sie ist nur eine Eizelle. Das Leben kommt von dem Mann, der Christus war. Und wir sind vom Weibe geboren, und die Bibel sagt uns von kurzer Dauer und voll Kummer und Sorgen. Vater, auch wir sind aus der lebensspendenden Kraft des Mannes geboren worden. Das Männliche kommt zum Weiblichen und der Keim kommt vom Männlichen, so wie dein Geist die Jungfrau überschattet hat. Und in ihrem Schoß wurde die Blutzelle, die nicht jüdisch, nicht heidnisch, sondern von Gott geschaffen wurde, geschaffen. In diesem Blut haben wir unsere Hoffnungen. Es war nicht von einer Frau, auch nicht von einem Mann, es war von Gott. So beten wir heute, Herr, da wir uns als Teilhaber am Baum der Frau sehen und wir alle müssen sterben, weil es kein Leben in der Frau gibt. Aber auch wir Vater haben das Privileg erhalten, an dem Baum des Mannes teilzuhaben, der Christus war. Und jetzt haben wir durch ihn das Leben, weil das Wort unter uns lebendig geworden ist. Gib, Herr, dass diese Dinge für die Gemeinde eine solche Realität werden, dass sie die Stunde, in der wir leben, sehen und verstehen. Heile die Kranken und Betrübten. Möge heute Nachmittag, wenn dieser Gottesdienst zu Ende geht, kein schwacher Mensch unter uns sein. Möge es so lange unter den Menschen in Erinnerung bleiben, mögen deine Diener, die Pastoren, die Hirten einfach so inspiriert sein, bis ihre Gemeinden umgestaltet werden und die großen Gottesdienste stattfinden, die eine altmodische Erweckung auslösen können, genau hier in dieser Stadt unter ihnen, die den Staat und die Nation und sogar die ganze Welt erfassen wird. Gewähre es, Herr. Du hältst die Schlüssel dieses Gebetes in deiner Hand. Hilf uns, wir beten im Namen Jesu. Amen. Ihr könnt euch setzen. Gott muss das Gericht über die Erde bringen und Gott muss hier etwas haben, einen Maßstab, nach dem er die Welt richten kann. Denn es wäre ungerecht, wenn Gott die Welt richten würde und die Welt keinen Maßstab kennt, nach dem sie sich richten kann. Wie viele glauben, dass das wahr ist? Wenn die Gemeinde der Maßstab ist, welcher ist es denn? Das Wort. Gott sagte, er würde die Welt durch Jesus Christus richten. Er ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nun, ich möchte heute Nachmittag zu euch über ein sehr seltsames Thema sprechen. Das könnte für jeden sein. Aber bei diesem Thema werde ich meinem Herrn ein gerechtes Gerichtsverfahren einräumen. Ich glaube nicht, dass er vor Pilatus Gericht den richtigen Prozess bekam. Ich glaube nicht, dass er einen richtigen Prozess hatte. Deshalb fanden sie an ihm etwas auszusetzen, verurteilten ihn und kreuzigten ihn. Aber wir werden heute Nachmittag agieren wie in diesem Prozess. Und ihr sagt, könntet ihr ihm eine Verhandlung geben? Wenn er das Wort bleibt, können wir ihn auf die Probe stellen, da er ja schon das Wort ist. Und wir können ihm einen Prozess geben. Und ich möchte das in diesem Gericht heute Nachmittag, wenn wir dieses Gebäude nehmen, um das Gericht zu repräsentieren, dass wir sehen wollen, dass er einen gerechten Prozess bekommt. Ob es für ihn oder gegen ihn ist, wir wollen beiden Seiten gerecht werden. Und in diesem Fall möchte ich ihn testen, der das Wort ist. Nun, diese Schriftstelle, die ich gerade gelesen habe, Markus, das 16. Kapitel, sogar Dr. Scofield sagt hier, dass der Text ab dem 9. Vers in zwei der ältesten Manuskripte nicht zu finden ist. Es wird allgemein geglaubt oder von den Lehrern heute, die das so glauben wollen, dass es vom Vatikan dort hineingebracht worden ist. Aber ich finde, dass sich Irenäus und viele der frühen Schriftsteller auf Markus 16 bezogen haben. Wie ihr, die ihr die Geschichte, die biblische Geschichte studiert, wisst, dass die frühen Apostel sogar nach Jesu Tod und wenn Polycarp und Irenäus und der heilige Martin und der heilige Kolumba und all diese sich auf dieses Markus 16 bezogen haben, so muss es authentisch gewesen sein, sonst hätten sie sich nie darauf bezogen. Und der heilige Johannes war derjenige, der die Briefe zusammenstellte und Polycarp war ein Herzensfreund und half ihm dabei, wie es in der Geschichte heißt. Jetzt stellen wir fest, dass das heute nicht geglaubt wird. Man versucht von der Realität, dass Gott real ist, wegzukommen und ihn stattdessen nur als eine Dekoration oder ein Glaubensbekenntnis zu sehen, den wahren Gott. Dieses Kapitel würde es beweisen und jeder Beweis, den man bekommen kann, wie ein gewisser großer Lehrer, Präsident der Sudan-Mission. Meine kleine Frau dort drüben war anwesend, als er zu mir kam, Paris Redhead. Und er sagte, Bruder Branham, ich habe gehört, dass du Baptist warst. Ich sagte, ja, mein Herr, das ist richtig. Und er sagte, nun, sagte er, ich möchte dich etwas fragen. Er sagte, als ich ein kleiner Junge war, sagte er, hatte ich ein Erlebnis. Und meine Mutter hat gewaschen und das alles, um mich zur Schule zu schicken. Und ich dachte gewiss, dass ich Christus finden würde, wenn ich meinen BA-Abschluss habe. Er sagte, als mir der übergeben wurde, habe ich ihn nicht gefunden. Als ich meinen Doktortitel erhielt, dachte ich, ich würde ihn finden. Als ich meinen LLD erhielt, dachte ich, ich würde ihn finden. Er sagte, Bruder Branham, ich habe genug Abschlüsse, sowohl wörtliche als auch Ehrenabschlüsse, dass ich deine Wände damit tapezieren könnte. Aber wo ist der Gott der Bibel? Er sagte, haben sich die Lehrer geirrt? Ich sagte, wer bin ich, dass ich sagen kann, dass die Lehrer sich geirrt haben? Er sagte, nun, hier ist, was ich verstehe, dass du dich den Pfingstern zugewandt hast. Und ich sagte, nun, ich sage nicht, ich glaube, als ich in das Reich Gottes hineingeboren wurde, war ich automatisch Pfingstler, sagte ich, denn Pfingsten ist keine Organisation. Man hat versucht, es zu schaffen, aber es ist nicht so. Gott wird einen Presbyterianer, Lutheraner oder wer auch immer du bist, mit Leben füllen. Siehe, es ist also eine Erfahrung und keine Organisation. Man kann es nicht organisieren. Es ist eine Erfahrung. Und er sagte, nun, ich möchte dir sagen, was passiert ist. Er sagte, aus Indien schicken sie heutzutage Leute zur Ausbildung hierher. Er sagte, in unserer Schule gab es einen feinen indischen Jungen, der hierher kam und er bekam seine Ausbildung. Und als er zurückkam, ich glaube, er sollte ein Elektroingenieur oder so etwas werden. Er sagte, aber wenn wir, sie haben eine Schule genau wie Bruder Oral Roberts dort oben. Sie unterrichten Ingenieurwesen und was auch immer. So sagte er. Auf dem Rückweg sagte ich zusammen mit einem anderen Geistlichen zu ihm, nun, wenn du nach Indien zurückkehrst und du weißt, dass die Inder Mohammed verehren, und er sagte, warum verlasst ihr nicht eure alten toten Propheten und nehmt den auferstandenen Herrn Jesus an und nehmt einen echten Gott mit nach Indien, um es eurem Volk zu sagen? Er sagte, Herr, sagte er, was könnte dein Herr Jesus für mich tun, mehr als mein Prophet tun kann? Und er sagte, nun, mein Herr Jesus kann dir ewiges Leben geben. Es ist eine Verheißung im Wort. Er sagte, mein Prophet Mohammed hat in seinem Wort dasselbe verheißen. Und er sagte, nun siehst du, er sagte, mein Herr Jesus ist von den Toten auferstanden, dein Prophet liegt im Grab. Er sagte, ist er von den Toten auferstanden? Er sagte, sie hatten 2000 Jahre Zeit, um es zu beweisen, und 80% der Welt hat noch nie etwas davon gehört. Er sagte, lasst Mohammed von den Toten auferstehen und die ganze Welt wird es in 24 Stunden erfahren. Er sagte, sieh mal eine an. Er sagte, Jesus ist von den Toten auferstanden. Ich kann es beweisen, denn er lebt in meinem Herzen, sagte der Christ. Und der Mohammedaner sagte, und mein Herr Mohammed lebt in meinem Herzen. Er sagte, aber siehst du, wir haben Kraft und Freude. Er sagte, mein Herr, die mohammedanische Religion kann genauso viel Psychologie hervorbringen wie das Christentum. Und das ist die Wahrheit. Ich habe gesehen, wie sie auf der Straße lagen und Allah riefen und in einem solchen Zustand waren, dass sie, Billy und ich, standen und sahen zu, wie ein Mann ein Schwert direkt unter sein Herz eingeführt hatte und ein Arzt stand auf und hatte Wasser darüber gegossen und es wurde entfernt, zog es heraus und verletzte ihn nicht. Seht, wie sie Splitter nehmen und unter ihren Fingernägeln durchziehen und wie sie Haken durch die Nase ziehen und es nicht einmal spüren oder einen Tropfen bluten. Sie können mehr Psychologie produzieren als das Christentum. Und Herr Reedhead sagte zu mir, ich wusste, dass ich nicht mit einem x-beliebigen Jungen spreche. Und er sagte, wir Mohammedaner warten, wie sie es mit unserem galanten Bruder Billy Graham getan haben. Ihr habt es in der Zeitung gelesen, als der Mohammedaner zu Herrn Graham kam und sagte, du nimmst 30 kranke Leute und ich nehme 30 kranke Leute. Und du heilst deine 30 und ich heile meine 30 durch Mohammed. Seht, Herr Graham rannte von der Bühne weg, er wollte ihm nicht antworten. Ich glaube nicht, dass ich das getan hätte. Ich wäre wie die hebräischen Kinder gewesen. Unser Gott kann uns davon erlösen. Warum hat er nicht Oral Roberts oder irgendjemanden geschickt und bekommen? Wenn er das nicht glaubte, sollte er jemanden holen, der es glaubte. Man sieht, dass durch die Denominierung, oh, sie hätten ihn sofort rausgeschmissen. Ich habe eine Arbeit zu erledigen. Wie auch immer, dann sagte er, wenn wir drüben in Indien sehen, wie ihr Christen das produziert, was Jesus gesagt hat, dass ihr tun werdet, sagte er, dann werden wir euch glauben. Er sagte, er sei von den Toten auferstanden und die Menschen würden es wissen, weil sie die gleichen Werke tun würden, die er tat. Nun, sagte er, wir leisten größere Arbeit. Er sagte, ich sprach nie vom Größeren, ich will nur die Werke sehen, die er zuerst gemacht hat. Nun, ihr redet nicht mit irgendeinem kleinen Kerl unten an der Ecke, wenn ihr mit einem von denen redet, sie in ihrer Theologie. Also sagte er, wir wollen die Werke sehen, die er gemacht hat. Oh, sagte er, womöglich beziehst du dich auf Markus 16. Er sagte, ja, mein Herr, dies ist einer von ihnen, sein letzter Auftrag an die Gemeinde. Er sagte, nun ja, siehst du, sagte er, viele Leute glauben fanatisch an dieses Kapitel. Er sagte, aber wir haben gelernt, bessere Gelehrte in der Schule, dass Markus 16 ab dem 9. Vers nicht wirklich inspiriert ist. Er sagte, warum, Herr Reedhead? Er sagte, welcher Teil ist denn inspiriert? Er sagte, vielleicht ist der Rest davon nicht inspiriert. Der ganze Koran ist inspiriert. Was ist das für ein Buch, das du da liest? Die Bibel? Er sagte, ich habe mir in meinem Herzen vorgenommen, mit dir zu reden. Ich wollte mit dir reden. Da habt ihr es. Wenn das nicht inspiriert ist, was ist denn dann mit dem Rest? Es erinnert mich an eine Dame in Chicago. Ihr Junge ging in ein Priesterseminar, um zu lernen, wie man Priester wird. Irgendeine Bibelschule und ein Priesterseminar. Und während er weg war, wurde die alte Mutter sehr ernsthaft krank. Und so schickte sie die Nachricht, dass der Junge dabei stehen sollte. Seine Mutter hatte so hohes Fieber, dass sie eine Lungenentzündung hatte. Und sie sagte, dass sie, es könnte ein Notruf sein. Also packte der Junge seine Sachen und machte sich endlich fertig. Und am nächsten Tag, er hatte die ganze Nacht über kein Wort gehört, sagte er, alles ist gut. Etwa ein Jahr später kehrte er von der Schule im Osten zurück, einer großartigen Lehrerschule. Und er kam nach Hause und begrüßte seine kostbare Mutter. Er sagte, nachdem er ein wenig geredet hatte, Mutter, ich hatte nie die Gelegenheit, dich zu fragen, was ist passiert? Er sagte, eines Abends sagte man mir, ich solle mich bereithalten und am nächsten Morgen sagte man mir, dass es dir gut gehe. Er sagte, welches Medikament hat der Arzt verwendet? Sie sagte, Liebling, der Arzt hat nichts benutzt. Er sagte, nun, wie war das? Sie sagte, weißt du, wo die kleine Mission hier unten ist, fast bis zum Kreisverkehr, dort auf dem Platz? Ja. Sie sagte, da war eine Frau, die eines Abends in dieser kleinen Mission eine Gebetsversammlung abhielt. Diese arme, kleine, bescheidene Haufen von Menschen. Und sagte, einer von ihnen wurde inspiriert, hierher zu kommen und mich zu sehen. Und zwei Frauen kamen und fragten mich, ob sie ihren Pastor heraufbringen, um für mich zu beten und mich mit Öl zu salben und seine Hände auf mich zu legen, dass ich wieder gesund werden würde. Und sie sagte, weißt du, ich habe ihnen gesagt, sicherlich. Und sie brachten den Pastor herauf und er legte mir die Hände auf und betete. Und sagte, Schatz, er las es direkt aus der Bibel vor Markus, das 16. Kapitel. Und sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und sie sagte, weißt du was? Am nächsten Morgen war der Arzt so verwirrt, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Ich hatte kein Fieber. Oh, sagte er, Mutter, du hast dich doch nicht mit dieser Gruppe verbunden, oder? Er sagte, siehe, sagte er, wir in der Schule, wir haben gelernt, dass Markus 16 ab dem 9. Vers nicht inspiriert ist. Sie sagte, Ehre sei Gott. Warum? Sagte er, Mutter, du fängst an, dich wie diese Leute zu benehmen. Sie sagte, ich habe gerade etwas gedacht. Er sagte, ich habe die ganze Bibel gelesen, und zwar die ganze Zeit, und auch andere Verheißungen und andere Orte, die dem ähnlich sind. Und sie sagte, ich habe nur nachgedacht, wenn Gott mich mit dem Uninspirierten heilen könnte, was würde er damit machen, wenn es wirklich inspiriert ist? Das ist richtig. Für mich ist das alles inspiriert. Gott gibt mir den Glauben, es zu glauben und zu bestätigen. Wir werden jetzt für ein paar Minuten zu einem Gerichtsverfahren wechseln. Erinnern wir uns, wir gehen in einen Gerichtssaal, um Jesus, Gott, hier auf den Plan zu rufen und ihm einen fairen Prozess zu machen. Er ist immer noch das Wort, selbst heute noch. Glaubt ihr daran? Genauso wie er damals das Wort war. In diesem Fall geht es um die Verheißungen des Wortes Gottes gegenüber der Welt. Jetzt bekommt den rechten Hintergrund, sonst verpasst ihr es. Der Grund für diese Anklage ist der Verstoß gegen die Verheißung, dass Gott sein Wort nicht hält. Es ist der Verstoß gegen die Verheißung. Ihr wisst, was das ist. Nun, wir finden immer heraus, dass der Staatsanwalt den Staat vertreten muss. Ich denke, das ist richtig. Der Staatsanwalt, wenn hier ein Anwalt sitzt, hoffe ich, dass ich das richtig verstanden habe. Der Ankläger muss den Staat vertreten. Der Staatsanwalt ist also in diesem Fall der Teufel, der Gottes Wort verfolgt. Der Angeklagte dieses Wortes ist Gott selbst, denn er ist das Wort. Der Zeuge der Verteidigung in diesem Fall ist der Heilige Geist. Und der Staatsanwalt hat heute Nachmittag einige Zeugen hier und diese Zeugen, einer von ihnen ist Herr Ungläubiger, der nächste ist Herr Skeptiker und der nächste ist Herr Ungeduldig. Sie werden auf die Anklagebank gebracht, vereidigt und vor Gericht gestellt. Jetzt hast du den Hintergrund des Gerichts. Gott wird von der Welt angeklagt, weil er sein Wort nicht hält. Und der Staatsanwalt vertritt den Staat, der die Welt vertritt. Und der Ankläger ist der Teufel, der leugnet, dass das Wort richtig ist. Und der Staatsanwalt bringt seine Zeugen, drei Zeugen gegen das Wort Gottes. Und um es zu beweisen, er möchte heute Nachmittag beweisen, dass Gott sein Wort nicht hält und nicht. Es ist nichts zu manipulieren, es ist einfach nicht wahr, es ist nichts davon wahr. Und der Angeklagte ist Gott, der der Autor und das Wort für diesen Tag ist. Genauso wie für diesen Tag oder jeden anderen Tag. Und der Staatsanwalt hat seine Zeugen. Nun, sagt ihr, wo sind die Geschworenen? Ich spreche mit ihnen. Ihr seid die Geschworenen und ihr seid auch der Richter. Vergesst das nicht. Ihr seid sowohl Geschworene als auch Richter in diesem Fall. Ich bin nur ein Sprecher. Jetzt haben wir das Gericht aufgestellt. Die Ruhe wird nun von der Staatsanwaltschaft eingefordert. Ruhe wird heute Nachmittag im Gerichtssaal hergestellt, um diesen Fall zur Sprache zu bringen. Viele Leute haben euch gesagt, dass das Wort Gottes nicht zuverlässig ist, dass man sich nicht darauf verlassen kann und so weiter. Und ihr habt all das gehört. Lasst uns jetzt einen wahrhaften Prozess führen. Wie viele sind dazu bereit? Hebt eure Hände. Sagt, ich möchte es hören und Jesus Christus, der das Wort ist, einen fairen Prozess bekommt. Und in unserem Gericht werden wir ihm heute Nachmittag einen fairen Prozess machen. Lasst einfach den Feind, nehmt die Worte des Feindes, was immer er zu sagen hat, und seht, ob es richtig ist. Greifen wir es auf und geben wir Jesus Christus dem Wort heute Nachmittag eine faire Verhandlung. Also die Verhandlung ist eröffnet. Der erste Zeuge, den der Staatsanwalt in den Zeugenstand rufen möchte, ist Herr Ungläubiger. Er tritt in den Zeugenstand, um auszusagen. Also erinnere dich, Herr Ungläubiger. Verpasse diese Zeichen jetzt nicht, sonst verpasst du etwas. Du könntest deine Heilung verpassen. Herr Ungläubiger kommt in den Zeugenstand, um auszusagen. Seine Anklage ist, dass alle Verheißungsworte Gottes nicht wahr sind. Es ist nicht wahr. Er behauptet, dass ihm in Markus 16 in einer sogenannten Heiliggeistversammlung gedient wurde. Und er hatte seit einigen Jahren Magenprobleme und ging an einen Ort, wo es, wie sie es nennen, eine Heiliggeistversammlung gibt und glaubte, dass diese Verheißung von Markus 16 wahr sei. Er hatte ihm die Hände aufgelegt, wie es Gott verheißen hatte. Er hatte nichts gegen den Pastor zu sagen. Er hatte es direkt aus dem Wort herausgelesen. Er klagte den Pastor nicht an. Er verfolgte Gott, weil es nicht die Schuld des Pastors ist. Der Pastor liest nur, was Gott gesagt hat. Und Gott sagt wirklich in Markus 16, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn ihr eure Hände auf die Kranken legt, werden sie genesen. Und er sagt, er sei ein Gläubiger und er kommt zu einer solchen Versammlung, wo sie Markus 16 gepredigt haben, um wahr zu sein. Und der Pastor mit der Taufe des Heiligen Geistes, der behauptete, ein Gläubiger zu sein und ein Pastor, der für das Geschäft gesandt wurde, legte seine Hände auf ihn. Und das ist 2 Monate her und sein Magen ist so schlimm wie eh und je. Deshalb behauptet er, dass Gott so etwas nicht einfach in das Wort hineinlegen sollte, wenn es nicht wahr ist. Jetzt lasst ihn runter, er hat ausgesagt. Neben dem Zeugenstand steht Herr Skeptiker. Er möchte ein Zeugnis ablegen. Herr Skeptiker sagt, dass er seit etwa 15 Jahren mit TB zu kämpfen hatte, aber er war noch nicht in Rente. Es brach einfach immer wieder aus, es ging einfach immer weiter. Es ging ihm nur ein wenig besser und dann ging es weiter. Und er hörte von einem Ort in der Stadt, an dem ein gottesfürchtiger Prediger predigen sollte. Und die Leute behaupteten, nach der Verheißung Gottes in Jakobus 5,14 geheilt zu werden, wo es im Worte Gottes heißt, wenn jemand unter euch krank ist, so rufe er die Ältesten der Gemeinde und sie sollen ihn mit Öl salben und über ihm beten. Und das Gebet des Glaubens wird die Kranken retten und Gott wird sie aufrichten. Und da er krank und ein Gläubiger ist, geht er zu diesem Treffen, wo all diese Leute behaupten, dass sie von diesem gottgefälligen Pastor geheilt wurden und ihm wurde gemäß Jakobus 5,14 gedient. Und der Pastor diente genau nach dem Wort, salbte ihn mit Öl, betete für ihn ein Gebet, vor dem, was der Pastor sagte, war ein Glaubensgebet, das er glaubte. Und das ist fast ein Jahr her und er hat nie ein Ergebnis davon gehabt. Deshalb behauptete dieser Herr Skeptiker, dass Gott ungerecht sei, ein solches Versprechen in die Bibel zu stellen und dann nicht dahinter zu stehen. Denkt daran, dass ich hier die Verheißung des Evangeliums in ihrer ganzen Fülle lese. Der nächste Zeuge wird jetzt in den Zeugenstand kommen. Der Staatsanwalt ruft seinen nächsten Zeugen auf, wo er den Sachverhalt festnagelt. Sein nächster Zeuge ist Herr Ungeduldig. Das sind übernatürliche Zeichen, die in den Zeichen wohnen. Seht ihr? Jetzt tun sie es. Also kommt Herr Ungeduldig und behauptet, er habe eines Tages in der Bibel gelesen, er ging nicht in die Gemeinde, aber er war ein Gläubiger. Einer von ihnen ging zu einem Evangelisten, der andere zu einem Pastor und dieser Kerl war einfach ein heimlicher Gläubiger und blieb zu Hause. Und er ging und las bei Markus das 11. Kapitel, den 22. und 23. Vers. Wenn Sie diese Schriften aufschreiben, wo Jesus selbst, der behauptete Gott, Emmanuel zu sein, diese Aussage mit seinen eigenen Lippen machte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, sei bewegt und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaube, dass sie sich erfüllen wird, was du gesagt hast, der kann haben, was du gesagt hast. Und er sagte auch, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr das erhaltet, worum ihr bittet, und es wird euch gegeben werden. Er sagte, er sei seit etwa 25 Jahren lahm an seinen Füßen. Und vor 5 Jahren, als er im Raum saß und das Gefühl hatte, dass er inspiriert wurde, das Wort zu lesen, von dem er behauptete, es zu glauben, und er glaubte es von ganzem Herzen. Und dann sagte er mit seiner eigenen Stimme, Krüppelhaftigkeit in meinen Beinen im Namen Jesu Christi, verlasse mich, sagte er. Und das ist jetzt 5 Jahre her und er ist genauso verkrüppelt wie früher. Deshalb will Herr Ungeduld sein Zeugnis gegen das Wort, das das unfehlbare Wort ist, gegen die Bibel, die das inspirierte Wort ist, stellen. Er sagte, dass diese Verheißung nicht wahr ist. Er hat es getestet und es war nicht wahr. Herr Skeptiker sagte, er habe es geprüft und es sei nicht wahr. Herr Ungläubiger sagte, er habe es getestet und es sei nicht wahr. All diese 3 Zeugen geben biblische Lesungen, biblische Verheißungen und sagen, dass diese Verheißungen so lautet. Sie können es aus der Bibel herauslesen und sie sind ein Zeuge, dass es nicht die Wahrheit ist. Deshalb ist die Bibel wegzuwerfen, denn wenn man einen Teil, einem Vers der Bibel nicht trauen kann, kann man keinem davon trauen. Es muss alles die Wahrheit sein oder nichts davon ist die Wahrheit. Eine Kette ist immer so gut wie ihr schwächstes Glied. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt kommt der Staatsanwalt, um die Anklage zu erheben und den Fall festzunageln. Er will den Fall festnageln. Passt auf, was er sagt. Es ist nicht gerechtfertigt, dass Gott in sein Wort solche unverschämten Versprechungen für seine gläubigen Kinder aufnimmt, um ihren Glauben dadurch zu prüfen, denn sie sind nicht wahr. Er hat hier Zeugen, die beweisen, dass dieses Wort, das Gott in seinem Wort versprochen hat, die Wahrheit ist. Er hat hier Zeugen sitzen, die durch ärztliche Beweise und durch Zeugenaussagen zeigen können, dass sie krank waren, dass sie dies und das waren. Und sie haben diese göttlich, angeblich inspirierten Schriften akzeptiert und sie auf die Probe gestellt und sie sind nicht wahr. Sie haben Zeugen, die beweisen, dass diese Worte nicht wahr sind, denn er hat damals jeden einzelnen von ihnen enttäuscht. Nun merkt euch das noch einmal. Und er hat versagt, Gott hat versagt, diese Gläubigen, die an sein Wort glaubten, dazu zu bringen, genau das zu tun, was er gesagt hat. Und dann hat Gott keinen Finger gerührt, um etwas gegen seine Verheißung zu tun. Jahre und Jahre sind vergangen. Dann sagte er, was ist, wenn die anderen Schriften wie die Taufe, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden, dann ist niemand gerettet. Was ist mit diesen Schriften, die versprochen haben, dass er zurückkehren wird? Keine von ihnen ist richtig, denn diese sind nicht richtig und das ist nicht richtig. Es ist nur ein Buch der Fiktion. Und diese Männer sind Gläubige und doch verspricht er, Gott, den Gläubigen alles, was möglich ist und diese sind Gläubige. Wieder einmal behauptet er, nach seiner Kreuzigung am Leben zu sein. Die Bibel sagt, dass er von den Toten auferstanden ist und gestern, heute und in Ewigkeit derselbe bleibt. Und niemand hat diesen Mann mit Nagelnarben in den Händen in der Gemeinde gesehen und so weiter. Und Hebräer 13,8 ist nicht so. Er ist nicht derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, denn er war nie mehr als ein Mensch. Er kann sein Versprechen nicht halten. Diese Zeugen beweisen, dass er sein Versprechen nicht hält. Deshalb sollte das Buch in den Mülleimer geworfen und vergessen werden. So etwas gibt es nicht. Denken Sie daran, dass ich die Stimme des Staatsanwalts benutze, der seinen Fall verhandelt. Also gut. Er sagte bei Lukas 17,30, wo er sagte, dass in den letzten Tagen der Menschensohn offenbart werden würde, dass Gott sich dem Samen Abrahams offenbaren würde, wie er einmal einen fanatischen Prediger predigen hörte. Und er sagte, dass er sich wieder in den Menschen offenbaren würde, der Menschensohn genannt wird. In Offenbarung 10 sagt er, dass er in den letzten Engelsboten beanspruchte, entsprechend dem Gemeindezeitalter von Laodicea, welches die Lauwarmen sein sollten, dass Jesus, welcher das Wort war, aus der Gemeinde ausgestoßen werden würde. Er behauptete, dass es in diesen Zeitabschnitten Dinge gab, die den Reformatoren in den früheren Tagen nicht geoffenbart worden waren, aber in den letzten Tagen, in der Botschaft des siebten Engels, des siebten Boten, würden all diese Schriften wahrgemacht und offenbart werden. Es gibt keinen solchen Menschen auf der Erde, war nie und wird nie sein, behauptet er. Er behauptet, dass Gott in seiner Bibel behauptet, dass die Gemeinde formell werden und von sich selbst wegkommen würde, dass er in Malachi 4 wieder einen Propheten senden würde, den er bereits zweimal gesandt hat, Elias und Johannes, der Täufer. Er würde einen Propheten senden, der, dass er in der Macht des Elias wäre und sein Dienst, seine Handlungen, alles wäre Elias. Und dann würde er in seinem Dienst das Volk von diesem formalen Zustand zurück zum wahren, echten Glauben der apostolischen Väter rufen. Und so etwas gäbe es nicht. Und er behauptet auch, dass sowohl Himmel als auch Erde versagen werden, aber sein Wort würde niemals versagen. Und er sagte, dass er heute Nachmittag hier den Beweis hat, dass es versagte. Und wer ist dieser Jesus, der von den Toten auferstanden ist? Sie sind alle in einem Haufen von geistiger Psychologie und es gäbe so etwas nicht. Sie vertrauten auf eine falsche Hoffnung. Ich denke, das ist genug, was er zu sagen hatte. Ich glaube, er hat die ganze Bibel verinnerlicht. Jetzt soll er sich setzen, der Staatsanwalt. Der Zeuge der Anklage soll auch zurücktreten. Sie treten aus dem Zeugenstand zurück. Nun werden wir auf das Rednerpult den Zeugen der Verteidigung rufen, den Heiligen Geist. Er kommt, um zu sprechen. Ich hoffe, Sie sehen, wie der Ankläger seinen Sachverhalt mit der Schrift festgenagelt hat. Nun kommt der Zeuge der Verteidigung, der Heilige Geist, um den Angeklagten das Wort zu verteidigen. Ich glaube, sie hätten keinen besseren bekommen können. Als erstes macht er das Gericht darauf aufmerksam, dass der Ausleger des Wortes Gottes für die Menschen der Ankläger derselbe Ausleger ist, der das Wort Gottes für Eva ausgelegt hat. Er möchte, dass das Gericht versteht, dass der Ausleger Evas Ausleger ist, der sagt, dass alles in Ordnung war außer einem Wort. Und er möchte auch, dass sie wissen, er war derjenige, der die Bibel geschrieben hat. Er möchte auch, dass sie wissen, dass am Anfang ein einziges Wort, das von Gottes Wort abwich, allen Tod, Kummer und Krankheit verursachte. Und er möchte, dass sie wissen, dass Gott auch in seinem Wort gesagt hat, im letzten Kapitel genauso wie im ersten, dass jeder, der hier etwas entfernt oder etwas anderes hinzufügt, sein Teil aus dem Buch des Lebens genommen wird. Es muss das Wort sein und nur das. Er will, dass das Gericht weiß, wer jetzt die ganze schwierige Nagelarbeit geleistet hat. Es ist Evas Ausleger. Er möchte die Aufmerksamkeit dieses Gerichtes, das heißt den Zeugen der Verteidigung, erneut auf sich ziehen. Er möchte dieses Gericht anrufen und ihnen zeigen, dass die Versprechen nur Gläubigen gelten, nicht gemachten Gläubigen, Ungeduldigen oder Skeptikern. Das ändert das Bild, nicht wahr? Es geht nur nicht darum, wie sich die Leute selbst als Gläubige bezeichnen. Es geht nur um Gläubige, nicht darum, wer sagt, dass er gläubig ist. Satan sagt, dass er auch ein Gläubiger ist, wissen Sie? Nicht für Sie, sondern nur für die wirklichen Gläubigen. Und dieser Entlastungszeuge sollte wissen, ob diese Menschen gläubig sind oder nicht. Denn schließlich ist der Entlastungszeuge der Beleber des Wortes selbst. Er weiß, ob ihr es glaubt oder nicht. Er ist derjenige, der von Gott geschenkt wurde, um es zu verwirklichen. Halleluja! Er ist derjenige, der das beweist. Er ist derjenige, der es wahr werden lässt. Er ist derjenige, der weiß, ob es an der richtigen Stelle gefallen ist oder nicht. Dieser Verteidiger, der Zeuge für das Wort ist. Beachtet, er will die Gläubigen erneut aufrufen. Der Zeuge der Verteidigung weiß, ob er es ist oder nicht. Er ist der Beleber des Wortes. Und wieder macht er dieses Gericht auf das Wort der Verheißung aufmerksam, welches in Frage steht. Er hat nie eine bestimmte Zeit festgelegt, zu der diese Dinge geschehen sollen. Seht ihr, wie sie das Wort für euch falsch lesen können? Nun, diese Leute, die sagen, lass mich das mal sehen, die lesen das Wort nicht einmal richtig. Das heißt, wenn der Mensch ein wahrer Gläubiger ist, so hat er doch nie eine Frist gesetzt. Er will auch, dass das Gericht sich daran erinnert, dass dieses Wort geschrieben ist und Jesus Christus das offenbarte Wort sagte, das Wort ist ein Same, den ein Sämann sät. Und die Saat kann nur dann aufgehen, ihre Verheißung erfüllen, wenn sie auf den richtigen Boden ist, der die Saat belebt. Amen. Irgendwie ändern wir den Fall, nicht wahr? Es muss an der richtigen Stelle sein. Ein Samenkorn, das hier auf dem Tisch liegt, wird nie eine Ernte hervorbringen. Ein Maiskorn, das hier auf dem Sandstein liegt, wird nichts bringen. Ein Getreidekorn muss in den Boden fallen, den man für dieses Getreidekorn gedüngt hat, oder es wird nicht wachsen. Und Gott sagte, dass sein Wort ein Same ist, den ein Sämann gesät hat, und es muss in die richtige Art von Boden fallen. Dieser Boden ist der Glaube. Es ist ein Same, und es muss in diesen Boden fallen, sonst kann es nicht lebendig werden. Mit anderen Worten, der Heilige Geist, der Zeuge der Verteidigung hier, sagt, dass er nicht einmal zu ihm kommen kann, bis es in die richtige Art von Boden fällt. Er ist der Beleber davon. Der Zeuge der Verteidigung ruft seinen ersten Zeugen auf. Ich denke, wenn der Ankläger hier auf der Erde Zeugen aufrufen kann, die beweisen, dass das Wort falsch ist, dann denke ich, dass der Zeuge der Verteidigung das Recht hat, Zeugen aufzurufen, die beweisen können, dass es richtig ist. Denn die Frage ist jetzt zwischen Gläubigen und Ungläubigen mit dem Wort, das Wort wachsend. Der Zeuge der Verteidigung möchte dem Gericht heute Nachmittag als ersten Zeugen Noah vorstellen. Noah sagte, dass er in einem sehr wissenschaftlichen Zeitalter lebte. Noah möchte das bezeugen. Und er sagte, er lebte in einer Zeit, in der die Menschen sich von Wundern und anderen Dingen entfernt hatten. Und dann hörte er das Wort Gottes, das ihm sagte, dass er die Welt durch Wasser zerstören würde und das Wasser würde von oben herabkommen. Es würde regnen, was es nie zuvor getan hatte. Aber er sagte, dass das Wort Gottes, da er ein Prophet war, das Wort zu ihm kam. Und er ging hin und predigte, dass das Wort in Erfüllung gehen würde, weil es von Gott war. Und er möchte dieses Gericht auch wissen lassen, dass Herr Ungläubiger, Herr Skeptiker und Herr Ungeduldiger ihn die ganze Zeit in Versuchung geführt haben. Aber da er ein Prophet war und wusste, dass Gott nicht lügen konnte, hielt er trotzdem an dem Wort fest. Sie kamen zu ihm und sagten, nun Noah. Der Ungläubige sagte, wie willst du beweisen, dass es da oben regnet? Ich weiß nicht, wo es ist, aber wenn Gott es gesagt hat, dann ist es klar. Wie soll es denn regnen, wenn es da oben nicht regnet? Ich weiß es nicht, aber Gott hat es gesagt und damit ist die Sache erledigt. Herr Skeptiker kam vorbei und sagte, wenn es da unten regnen würde, dann muss er hier runterkommen und Regen holen und ihn dort hochbringen. Wie will er das machen? Ich weiß es nicht. Und nachdem ich die Arche gebaut hatte, zunächst möchte er sagen, dass als er diese Aussage machte als Prophet unter dem Volk, alle über ihn lachten und sagten, ich sehe keinen Regen. Nun, als er an der Arche arbeiten wollte, sagten sie, vielleicht nach der Arche. Herr Ungeduld versuchte ihm zu sagen, vielleicht kommt nach dem Bau der Arche ein Regenschauer. Aber als die Arche fertiggestellt war, regnete es immer noch nicht. Es hat am nächsten Tag nie geregnet, es hat die nächste Woche nie geregnet, es hat nie geregnet. Es hat den nächsten Monat, das nächste Jahr nie geregnet. Und als er die Arche vollendete, regnete es immer noch nicht. Und dann sagte er, dass eines Tages die Stimme Gottes zu ihm kam und ihm sagte, dass er ein übernatürliches Zeichen inmitten der Natur sehen würde, dass die Vögel und die Tiere in diese gehen würden. Und dann lachte Herr Ungläubig ihn aus und sagte, es ist eine Behausung für Vögel geworden. Er hat stattdessen einen Schlafplatz gemacht. Und alle lachten und machten sich über ihn lustig. Aber eines Tages sprach Gott zu ihm und sagte, geh in die Arche. Und Noah stand in der Tür und sagte, ihr bekommt euren letzten Aufruf. Kommt rein. Und niemand kam rein, außer seiner eigenen Familie. So sagte er, dass er in die Arche ging und zu seiner lieben kleinen Familie sagte, das ist der Prophet Noah, oh, in einer weiteren Stunde wird zweifellos der Regen fallen. Und als er hineinging, schloss sich die Tür auf übernatürliche Weise hinter ihm. Er sagte, siehst du, Schatz, zu seiner Frau, zu seinen Schwiegertöchtern und seinen Söhnen, wir sind mit Gott eingeschlossen. Jetzt haben wir hier oben ein Fenster. Lauft ganz schnell die Treppe hoch, verpasst es nicht. Lauft ganz schnell hoch und geht jetzt hier hoch. Es wird bestimmt gleich regnen. Und einige der Leute, die ihn predigen, hörten, sagten, ich frage mich, ob der alte Fanatiker recht haben könnte. Herr Ungläubig, Herr Skeptisch, Herr Ungeduldig, sie alle kommen vorbei. Sie sagten, wir werden es herausfinden. Er sagte, Noah, bist du da drin? Ja, mach auf, wir würden uns gerne umsehen. Gott hat die Tür geschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Hier gibt es nur einen Riegel, mit dem man sie öffnen kann. Nun, sagte er, der alte Spinner. Er ist da reingegangen und hat die Tür zugemacht und versucht, uns zum Nachdenken zu bringen. Es ist ein Scherz. Er versucht, uns Angst zu machen. Da sitzen die Zeugen des Staatsanwaltes und hören sich das alles an, denn sie sind schuldig, das zu tun. So steht es in der Bibel. Spötter. Und sie verspotteten mich, machten sich über mich lustig. Und selbst ich suchte den Regen. Den ganzen Tag lang gab es keinen Regen. Am nächsten Tag regnete es nicht. Am nächsten Tag regnete es nicht. 4 Tage kein Regen. 5 Tage kein Regen. 6 Tage kein Regen. Aber Gott hat mir nicht gesagt, wann es regnen wird. Er sagte nur, es wird regnen. Er hat nie ein Zeitlimit gesetzt. Er sagte nur, es wird regnen. Er hat nie gesagt, sobald du die Hände auf die Kranken legst, springen sie auf und laufen auf dem Boden herum, wie der Skeptiker dich zum Nachdenken bringen will. Er sagte, sie werden gesundet. Er sagte nie, wann, wie, sie werden. Er sagte, das Gebet des Glaubens wird die Kranken erretten, in Jakobus 5, 14. Gott wird ihn auferwecken. Wann, hat er nicht gesagt. Er sagte nur, er würde es tun. In Markus 16 sagte er, sage diesem Berg, dass er sich bewegen soll und zweifle nicht in deinem Herzen, sondern glaube, dass, was du gesagt hast, geschehen wird. Er hat nicht gesagt, wann, er sagte, es würde geschehen. Halleluja! Versteht ihr diese falschen Ausleger des Wortes? Diese sagen, nun lasst mich sehen, wie ihr diesen Mann, er sitzt schon eine lange Zeit im Rollstuhl. Lasst mich sehen, er sagte, er hätte Glauben, dieser Teufel. Seht ihr, wer er ist? Jesus hat nie gesagt, dass sie sofort aufspringen und loslegen sollen. Viele Pfingstler dachten das auch, aber das stand nie in der Bibel. Er sagte, wenn sie es glauben, würden sie gesund werden. Und er hat hier seine Zeugen, die das beweisen. Noah sagte, nach 120 Jahren regnete es dann. Aber es hat geregnet. Noah wusste, dass er es in seiner Generation erleben würde, weil er die Arche baute. Er war bereit, hineinzugehen. Nun, jetzt finden wir heraus, dass das wahr ist. Also, das ist Noah, der erste Zeuge. Jetzt rufen wir den zweiten Zeugen auf. Rufen wir Abraham auf. Er sagte, ich war ein Prophet und ich prophezeite unter der Inspiration von Gott. Und er sagte mir, dass meine Frau war 65 Jahre alt und ich 75 zu der Zeit, dass ich ein Kind von Sarah haben würde. Doch ich war steril, ihre Gebärmutter war tot, sie war 20 Jahre oder mehr über die Menopause hinaus. Ich hatte all die Jahre mit ihr gelebt und es gab kein Anzeichen für Kinder. Ihre Gebärmutter war tot und aber Gott sagte mir, dass ich ein Kind von ihr bekommen würde. Und ihr kennt Herrn Ungläubiger, Herrn Skeptiker und Herrn Ungeduldig. Nach den ersten 28 Tagen, als Sarah nichts passierte, lachten sie mich aus und machten sich über mich lustig. Im ersten Jahr kamen sie zu mir und fragten, wie viele Kinder hast du jetzt? Aber nach 25 Jahren kam das Baby auf den Plan. Es geschah. Gott hat nicht gesagt, du bekommst nächste Woche ein Baby von Sarah. Er hat nie eine Zeit genannt. Er sagte nur, dass er ein Kind von Sarah bekommen würde. Er hat nie gesagt, wann. Er sagte nur, er würde es tun. So sagte Abraham, ich wankte nicht durch Unglauben an der Verheißung, sondern als sie sich hinzog, wurde ich immer stärker. Und da ich körperlich schwächer wurde, was ein Hindernis für das Kommen des Kindes war, wurde ich nicht schwächer im Glauben, sondern stärker im Glauben, denn ich wusste, dass Gott sein Wort halten kann. So saß ich eines Tages im Gespräch mit Sarah und der Engel des Herrn kam hinzu. Drei Männer. Zwei von ihnen gingen nach Sodom, einer stand bei mir und redete mit mir und sagte mir die Dinge, die geschehen würden. Und ich war alt und gekrümmt in meinen Schultern und Sarah konnte sich kaum noch bewegen. Und wisst ihr, schon am nächsten Tag sah ich, wie der Buckel aus meinem Rücken verschwand und meine Haare begannen schwarz zu werden und Sarahs Wangen wurden rot. Nun sagt ihr, das ist radikal, Bruder Branham. Einen Moment, ob er es tat. Beachtet, sie kehrten zu einem jungen Mann und einer Frau zurück. Jetzt sagt ihr, oh Bruder Branham, nun verbirgt Gott seine Botschaft zwischen den Zeilen. Das Seminar wird es nie erfahren. Das ist richtig. Nein, nein, es ist eine Liebesgeschichte. Meine Frau dort drüben, sie schreibt mir einen Brief und sie schreibt eine Sache über den Brief, aber ich kann zwischen den Zeilen lesen. Ich weiß, wovon sie redet, weil ich sie liebe. Ich kenne einfach ihr Wesen. Ich weiß, was sie meint. Ich sitze heute Abend hier, Billy. Die Kinder sind im Bett. Ich denke an dich. Oh, ich weiß, was sie meint. Seht ihr? Seht ihr, weil ich sie liebe. Und wenn du Gott liebst und Gottes Geist in dir ist, der Heilige Geist selbst ist der Ausleger dieses Wortes. Beachtet, sie waren nun im Alter deutlich angeschlagen. So sagt es die Bibel. Schnell, jetzt kommen wir zu einem Ende. Dann sagte er, ich verwandelte mich zurück in einen jungen Mann. Sie verwandelte sich zurück in eine junge Frau. Ihr sagt, oh Bruder Branham, hör zu, um dieses Baby zu bekommen. Ihre Gebärmutter war tot. Sein Lebensstrom war tot. Nun, um es zu bekommen, müsste er ihr eine neue Gebärmutter machen. Würde er das tun müssen? Und dann hatte sie nicht diese Flaschen, wie man dem Baby in den Mund steckt, damit die Mutter überall herumlaufen kann. Damals musste es eine Nuckelmama sein. Also, um das zu tun, waren die Milchdrüsen ausgetrocknet. Also mussten neue Milchschussadern gemacht werden und so weiter, um das Baby zu füttern. Und eine andere Sache, eine 100 Jahre alte Frau, die in den Wehen liegt, man müsste ihr ein neues Herz machen, seht ihr? Er hat es also nicht einfach nur gepflegt, er hat in ihm gezeigt, was er mit allen Nachkommen Abrahams tun wird, die wieder einen neuen Körper bekommen werden, der den kommenden Sohn empfangen wird, auf den wir warten. Ich glaube immer noch an die Verheißung. Ihr sagt, radikal. In Ordnung, einen Moment, passt auf. Sie machten eine Reise 300 Meilen von dort, wo sie sich befanden, unten im Land der Philister nach Gera. Und dort unten war ein junger Mann namens Abimelech. Er war König und er suchte nach einer Geliebten und all die schönen Philistermädchen. Da kommt die kleine Oma Sarah jetzt mit ihrem Schal und Abraham Und Abraham sagte, Liebes, ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Er sagte, du bist so schön anzusehen, wenn der König dich sieht, wird er dich zur Frau nehmen. Und als die Leute sie sahen, sie war so schön, Oma, sie war so schön, dass Abimelech sie zu seiner Gemahlin nehmen wollte. Da erschien er dem Abimelech im Traum und sagte, ihr Mann ist mein Prophet, rühre sie nicht an, du bist so gut wie ein toter Mann. Stimmt das? Er zeigte dort, was er mit allen Kindern Abrahams machen wird. Er sagte nicht, wann er es tun würde, aber er sagte, er würde es tun. Das ist in Ordnung. Freund, mach einfach weiter. Er wird es so oder so tun. Er hat es versprochen. Jetzt aber 25 Jahre später hatte Sarah das Baby zur Zeit der Verheißung. Das Wort sagte nie, wann sie es haben würde, aber es sagte, sie würde es haben. Lasst uns jetzt mit diesen Zeugen weitermachen. Der dritte Zeuge, Moses. Er sagte, Gott gab ihm ein Zeichen zu tun, um zu beweisen, dass dies das Wort für jenes Zeitalter war. Er nahm das Wort mit einem Zeichen und einer Stimme und ging hinunter vor Pastor Pharao. Und Pastor Pharao sagte, haha, das ist ein billiger Zaubertrick. Ich habe hier Männer, die das Gleiche tun können. Und sie taten es. Nachahmer. Er sagte, wenn ich kein Prophet gewesen wäre und gewusst hätte, dass das verheißene Wort ist, hätte ich gesagt, da ist nichts dran, denn diese Nachahmer hier draußen machen das Gleiche wie ich. Und er wusste, dass es von Gott kam, also blieb er standhaft. Gott sagte, er würde das Volk befreien und sie würden zu einem Berg kommen. Er antwortete, dass sie vielleicht an diesem Tag zurückkommen würden, aber es war Jahre später. Aber sie kamen zurück. Sie kamen zu dem Berg. Gott erfüllte sein Wort. Er hatte sie in das gelobte Land gebracht, wie er es gesagt hatte. Er hatte Gottes Wort geglaubt. Jetzt werde ich schnell einen weiteren Zeugen holen. Der vierte Zeuge ist Josua. Er sagte, als Gott uns die Verheißung gab und wir zogen hinüber zum, es sind nur etwa 40 Meilen. Und als wir nach Kadesh Barnea kamen, sandte Moses Zeugen aus, um herauszufinden, ob wir es einnehmen könnten oder nicht. Und oh, die Amalekiter und diese großen Riesen und hohen Mauern. Er sagte, es sah so aus, als könnten wir es gar nicht einnehmen. Aber jemand ging hin und brachte Beweise zurück, dass das Land gut war. Da sagte er, alle anderen Stämme sagten, oh, wir können es nicht einnehmen. Er sagte, ich stand auf und beruhigte die Leute, ließ sie wissen, dass es nicht um die Größe des Dings da draußen ging, sondern um die Verheißung Gottes und Gott würde es tun. Er sagte, nachdem ich die Leute beruhigt hatte, er hatte uns nicht am nächsten Tag oder in der nächsten Woche zu sich geholt. 40 Jahre später hat er uns rübergeholt. Aber er hat nicht gesagt, wann er uns rüberbringt. Er sagte, er würde uns rüberbringen, also gingen wir rüber. Ich möchte Jesaja bitten, zu kommen, nur für einen Moment. Achtet auf Jesaja. Er sagte, ich war ein bestätigter Prophet unter dem Volk. Alle glaubten mir, vom König Usia bis hinunter. Sie glaubten mir, ich war ein bestätigter Prophet. Was ich sagte, ließ Gott in Erfüllung gehen. Er ließ meine Worte wahr werden, denn ich sprach sie in seinem Namen, Jehova. Er sagte, eines Tages sprach Jehova zu mir und sagte, ich werde ihnen ein Zeichen geben. Eine Jungfrau wird schwanger werden und ich sprach es einfach so, wie Jehova es gesagt hatte. Er sagte, ich möchte, dass ihr wisst, dass dieses Gericht, dass ein hebräisches Mädchen die Schuhe und alles vorbereitet hat, um dieses Baby zu bekommen. Eine Jungfrau sollte schwanger werden und es dauerte Monate, es geschah nichts, Wochen, es geschah nichts. Ungefähr 800 Jahre später geschah es dann doch. Eine Jungfrau wurde schwanger und brachte ein Kind zur Welt. Jehova sagte ihm nicht, dass es morgen passieren würde, eine Jungfrau in deinem Zeitalter. Er sagte, nur eine Jungfrau wird schwanger werden und damit war es erledigt. Er sagte nicht wann, er sagte nur, dass sie es würde. Wenn es dem Gericht gefällt, darf ich sein nächster Zeuge sein? Ich würde gern für ihn bezeugen. Nächster Zeuge, ein Versprechen des Wortes für diesen Tag ist das, wovon ich zeuge. Bei der Geburt als kleiner Junge in Kentucky, man sieht es auf den Gebetskarten und allem, da stand dieses Licht. Ich erzählte es meiner Mama, meinem Papa, allem bis ins hohe Alter. Ich hoffe, das klingt nicht persönlich, aber ich stehe nur als Zeuge vor ihm. Er ist es in Form eines Wortes. Ich wusste nicht, was es bedeutet. Keiner wusste das dort in jenen Bergen. Die kleinen Alten hatten nicht einmal ein Fensterglas, wie ihr jetzt alle habt. Sie hatten eine kleine alte Tür, die man als Fenster aufdrückte. Und an diesem Morgen kam ein Licht herein. Ich erzählte den Leuten, erzählte Mama, Dinge, die ich erzählte, passierten immer auf diese Weise. Sie haben es nicht geglaubt. Sie sagten, das ist nicht so. Aber ungefähr 30 Jahre später bewies Gott durch wissenschaftliche Beweise, dass es so war. Es war so, denn es ist ein Versprechen. An dem Baum, als ich 7 Jahre alt war, sprach die Stimme zu mir und sagte, du sollst niemals rauchen, kauen oder trinken oder deinen Körper verunreinigen. Und ich in einem Haus für Alkoholschmuggler. Ich wusste nicht einmal, was eine Bibel ist, nicht mehr als nur das Wort. Wir hätten vielleicht einen Almanach finden können, aber keine Bibel in unserem Haus. Nichts als ein Haufen. Ich will nicht gegen meine Leute reden, aber Gott weiß alles darüber. Es gab überhaupt keinen Weg. Meine Leute damals vor mir waren katholisch. Sie hatten alle von der Gemeinde weggeheiratet und waren weggegangen. Und es gab überhaupt keine Religion. Wir haben nicht einmal darauf geachtet. Aber er sagte mir, was passieren würde, dass ich nicht rauchen oder trinken oder meinen Körper in irgendeiner Weise verunreinigen sollte. Es gäbe eine Arbeit für mich zu tun, wenn ich älter würde. Nun, das war Jahr um Jahre danach. Woher wusste ich, dass ich Priester werden würde? Ich hasste den Gedanken an einen Prediger. Aber es geschah trotzdem. Es zeigt, dass er sein Wort hält. 17 Jahre, nachdem er mir dort im Busch erschienen ist. Wir finden heraus, dass er mir am nächsten Tag eine Brücke zeigte, die den Fluss überquerte, ihn überbrückte. Er zeigte mir 16 Männer, die von ihr herunterfielen. Ich erzählte es Mama. Ich saß an einem Baum und schaute sie an. Sie sagte, du bist eingeschlafen, Schatz. Ich sagte, nein, bin ich nicht, Mama. Ich habe es beobachtet. Auf den Tag genau, 17 Jahre nach dem Tag, an dem die Stadtbrücke von Jeffersonville nach Kentucky überspannt wurde und die 7 und 16 Männer ihr Leben auf ihr verloren, genau wie es da stand. Oh, so tat, Herr Ungläubig hat mich die ganze Zeit in Versuchung geführt und darf ich die Aufmerksamkeit auf diesen blinden Ankläger lenken, der behauptet, Jesus sei hier mit Nagelnarben in seiner Hand. So etwas hat er nie gesagt. Er sagte, wenn er vom Himmel zurückkehrt, dass jedes Knie sich beugen und jedes Auge ihn sehen und jede Zunge ihn bekennen wird. Er versprach nur, in der Kraft des Geistes zurückzukehren und sein Wort zu bestätigen von Markus. Seht, was er tun würde? Er hat es einfach nicht, er versteht es einfach nicht. Nun, auf der Grundlage dieser Diskussion heute Nachmittag, und wir leben, was, ich werde auslassen müssen. Ihr habt mich gesehen, wie ich diese Seiten mit Texten und Dingen umblättere, die ich herausbringen muss. Aber ich denke, wir sind jetzt nah genug dran, um es zu verstehen. Nun, trotzdem wollen sie es nicht glauben. Jesus hat versprochen, dass es so sein wird wie in den Tagen Noahs und wie in den Tagen Lots. So wird es auch am letzten Tag sein. Wir haben es. Es ist da. Es hat sich bereits bestätigt. Allein wie viele Schriftstellen. Im Sodom-Zeitalter würde das, was mit Abraham geschah, zu Abrahams königlichem Samen zurückkehren, der in Christus ist. Christus kehrt in der Form des Wortes zurück, wirkt in den Menschen und zeigt die Zeichen, von denen er versprochen hat, dass er sie tun würde. Zeichen. Er versprach, dass er es tun würde. Gott hat es versprochen und Gott wird sein Versprechen halten. Und nun, vor ein paar Jahren habe ich euch erzählt, dass er zu mir sprach und sagte, es würde 3 Stufen dieses Dienstes geben. Und eine davon wäre, dass er die Menschen bei der Hand nehmen und wissen würde, was ihre Probleme sind. Wie viele erinnern sich daran? Sicherlich habe ich euch nicht gesagt, wenn ich aufrichtig bin, dass er mir sagen würde, dass es so kommen würde, dass ich sogar die Geheimnisse in ihrem Herzen kennen würde, habe ich euch das gesagt? Wie viele erinnern sich daran? Ist es geschehen? Es geschah nicht am nächsten Tag, es war Jahre später. Aber es geschah. Und er sprach unten am Fluss. er sagte, wie Johannes der Täufer ausgesandt wurde, um das Kommen Christi zu verkündigen. Am Ende seines Dienstes kam Jesus, und wie Johannes ausgesandt wurde, so wird auch dein Dienst dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Und es hat in den letzten 15 Jahren eine universelle Erweckung unter dem Volk Gottes auf der ganzen Welt gegeben. Die längste Erweckung. Jeder Historiker weiß, dass keine Erweckung länger als 3 Jahre dauert, und dies sind 15 Jahre. Und schaut euch die Gemeinden heute an. Sie sind abgekühlt. Wir warten auf sein Kommen. Er gibt sich zu erkennen, zeigt sich. Nun, all diese Dinge sind geschehen. Er hat dort versprochen, du wirst das Geheimnis des Herzens erkennen. Die dritte Stufe ist nun der Einbruch in den Dienst, genau jetzt. Ich werde mir nicht die Zeit nehmen, darauf einzugehen, weil ich denke, dass ich es nicht tun sollte, aber viele von euch hier wissen darüber Bescheid. Seht ihr über das, was stattgefunden hat? Als ich euch sagte, dass diese Dinge passieren würde, als ich das erste Mal nach Kansas City und Arkansas kam, und hier sind sie. Wir sind lebendige Zeugen, dass sie geschehen sind. Gott hat gesagt, es wird geschehen. Er hat nicht gesagt, dass es sofort geschehen würde. Er sagte, es würde geschehen. Markus 16 sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn ich nicht gläubig sind, warum ist dann dieses Wort als Wahrheit bestätigt worden? Wenn ihr nicht gläubig seid, warum hat Gott euch dann den Heiligen Geist gegeben? Ihr könntet alle Arten von Demonstrationen haben. Ihr könntet rennen, in Zungen reden und Dinge tun wie Leute, die den Heiligen Geist haben. Aber wenn das nicht ein echtes Etwas in eurem Herzen ist, wird es dieses Wort niemals zum Leben erwecken. Aber wenn es ein echtes Ding darin ist, werden Himmel und Erde vergehen, aber dieses Wort kann nicht versagen. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Und ihr seht, wie andere gesund werden. Er sagte nicht, dass sie sofort gesund werden. Er sagte, sie werden gesund, wenn sie daran glauben. Wie viele hören, dass das die Wahrheit ist? Wie viele glauben noch, dass das Wort Gottes richtig ist? Es wird von den Menschen nur falsch interpretiert. Glaubt ihr das nicht? Es wird einfach nur falsch interpretiert. Nun, nicht in den Tagen Luthers, nicht in den Tagen des Paulus, nicht in den Tagen Noahs und dieser anderen Zeugen, nicht vor 15 Jahren, als ich euch sagte, dass diese Dinge geschehen würden, sondern heute in Topeka, Kansas, an diesem Tag, in dieser Stunde, in dieser Minute, lasst uns das Wort Gottes zu einem Entscheidungskampf aufrufen. Er versprach, dass dies in den letzten Tagen geschehen würde. Glaubt ihr, dass er sein Wort hält? Er muss sein Wort halten, wenn er Gott sein will. Er muss es tun. Er muss sein Wort halten. Hat er also versprochen, dass es so sein wird, wie in den Tagen Sodoms, wenn der Menschensohn kommt? Dass er sich in den letzten Tagen offenbaren würde, wie er es zu Abraham und zu seinem Samen in Sodom tat? Hat er das versprochen? Lukas, das 17. Kapitel, 30. Vers, wenn ihr es lest. Also er hat es versprochen. Er sagte, es würde geschehen. Jesus sagte, alle Schriften müssen erfüllt werden, alles, was er versprochen hat. Hat er in Malachi 4 versprochen, was er am letzten Tag tun würde? Und gleich danach würde Feuer kommen und die Ungläubigen verbrennen und die Gerechten würden auf der Asche der Ungläubigen wandeln. Das ist richtig. Nun, wir sind genau hier an der Tür. Nun, kurz bevor die große Flut kam, was hat er da versprochen? Kurz bevor Noah herauskam oder Mose, der kam, um die Kinder Israels herauszubringen, was geschah? Kurz vor der Ankunft Jesu, was geschah da? Johannes, wir haben ihn nicht als Zeugen mitgebracht. Wir hatten ihn hier bei uns, aber nicht als Zeugen. Wie wurde er von der ganzen Theologie jener Tage weggerufen, um in die Wüste zu gehen? Denn er sollte erkennen, er musste den Messias erkennen. Nun, wenn wir in die Schule gegangen wären zu seinem Vater und gesagt hätten, nun, ich bin ein großer Freund deines Vaters. Oh, er war ein großartiger alter Mann. Ich liebe ihn und ich weiß, ist Bruder Jonas nicht der Messias? Jetzt weißt du es, Johannes, er ist es. Seht ihr, er hat sich abgesondert. Im Alter von 9 Jahren ging er in die Wildnis, weil er ein Liebhaber der Wildnis war. Der Geist des Elias war auf ihm. Und der Geist des Elias war nicht der Elia, er war ein Mensch. Es war der Geist Gottes mit dem Wort an jenem Tag. Und er ging in die Wüste und als er herauskam, musste er den Christus erkennen. nicht den guten Mann, sondern auf den du den Geist herabkommen sehen wirst. Nicht der Mann war der beste Lehrer, nicht der Mann war die beste, wertvollste Person im Land an diesem Tag, sondern auf welchem sich der Heilige Geist selbst als das Wort identifizierte. Das Wort selbst identifizierte das Wort. Nun versprach er, dass in den letzten Tagen Jesus würde derselbe sein, gestern, heute und in Ewigkeit. Glaubt ihr das? Nun, lasst uns für einen Moment den Kopf senken. Habt Glauben, zweifelt nicht, glaubt. Jemand aus dem Publikum prophezeit, der Übersetzer. Dank dem Herrn, in Ordnung. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Glaubt ihr das? Was hat er nun versprochen? Sich in einem Menschen zu offenbaren, in menschlichem Fleisch, wie er es bei Abraham tat. Wenn der Sohn des Menschen, es würde der Sohn des Menschen sein, nicht der Sohn Gottes, nun der Sohn Gottes in einem Sohn des Menschen. In Hesekiel im 1. Kapitel, im 2. Vers nannte Jehova Hesekiel den Menschensohn, genauso wie Jesus sich selbst nannte. Sie verstehen das durch die Lehre der Woche. Also, was ist ein Menschensohn? Ein Weissager. Was sollte Maleachi 4 sein? Ein Prophet. Was sollten diese Dinge in den letzten Tagen geschehen? Er sagte nicht wann, sondern dass es geschehen würde. Und das taten sie. Nun ihr, wenn er immer noch der Sohn Gottes ist, der Sohn des Menschen, bereit in den letzten Tagen auf dem Thron Davids als Sohn Davids offenbart zu werden, schau, dann, wenn das stimmt, hat er dies versprochen. Er ist diesem Wort verpflichtet. Er ist diesem Wort verpflichtet. Jetzt berührt mit eurem Glauben den Saum seines Gewandes. Und ich habe diese Ansprüche gestellt. Wenn es von Gott ist, wird es wahr werden. Wenn es nicht von Gott ist, wird es nicht geschehen. Das ist nur das, was wahr ist. Schaut, ob das wir unter Gläubigen sind oder nicht. Jetzt müsst ihr ein Gläubiger sein, genauso wie ich ein Gläubiger bin. Ihr müsst daran glauben, dass dies die Wahrheit ist. Wenn ihr es glaubt, wird es geschehen. Und jetzt betet. Jeder von euch glaubt auf seine eigene Weise. Fangen wir mit einer Seite an. Konzentriert euch nur auf eine Seite und nur, ich möchte, dass diese Seite hier drüben an der Wand irgendwo, dass ihr glaubt. Habt Glauben. Zweifelt nicht. Glaubt einfach. Sagt, Herr, schaut nicht mich an. Seht, ihr könnt mich anschauen, aber schaut, lasst euren Glauben darüber hinausschauen. Ihr schaut mich mit physischen Augen an, aber schaut ihn mit euren Augen des Glaubens an. Er ist dieses Wort und er hat gerade seine Maske geändert. Seht, von dem, was nicht gesehen werden konnte, zu dem, was absolut bekannt ist. Das fleischgewordene Wort, habt Glauben. Bewegt euch jetzt nicht. Seid ganz still, ehrfürchtig. Ihr könnt euch gleich bewegen, aber seid ganz still und ehrfürchtig. Also, was ist es? Es ist ein Geschenk. Eine Gabe ist nicht wie ein Schwert zu nehmen und zu schlagen, zu stoßen und zu ziehen. Das ist es nicht. Eine Gabe ist nur, sich selbst aus dem Weg zu bekommen, damit der Heilige Geist in einem menschlichen Körper wirken kann. Versucht nicht zu sagen, Ehre sei Gott, ich habe eine Gabe, ich habe eine Gabe. Halleluja, ihr werdet es nie schaffen. Wenn du nur weißt, wie man sich selbst loslässt. Es ist, als ob man einen Gang zurückschaltet. Seht ihr? Man kommt zum Glauben aus dem Unglauben, indem man einfach einen Gang zurückschaltet. Sagt, nun, ich war immer irgendwie skeptisch, aber wirklich, jetzt glaube ich. Nun, beachtet, was dann passiert. Tu es nur einmal und siehe, was passiert. Betet einfach. Ich versuche mich von der Botschaft in eine Gabe zu verwandeln, eine Gabe zu, dass das Wort sich kundtut, indem ich, wie Hebräer 4,12 sagt, unterscheide die Gedanken im Herzen, erkenne. Betet für das, was mit euch los ist. Betet. Sagt einfach, Gott, ich bin bedürftig. Der Mann kennt mich nicht, aber ich bin bedürftig. Ich, im Namen von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zur Ehre Gottes und gemäß dem Wort Gottes, welches ich gerade durch die Predigt erhalten habe, nehme ich jeden Geist hier unter meine Kontrolle. Egal, was jetzt passiert, es könnte gleich etwas passieren. Hier sitzt ein Kritiker und ich denke gerade, dass etwas passieren wird. Seht ihr? Also seid einfach sehr ehrfürchtig. Wenn irgendetwas störend ist, dann bleibt ihr einfach still sitzen. Sitzt ganz still, lasst die Person tun, was sie tun will, beobachte, was passiert. Lasst sie machen, was sie will und seht, was passiert. Du wirst sehen, ob er Gott ist oder nicht. Ihr solltet ihn im Kampf sehen. Ihr habt ihn beim Heilen gesehen, seht ihn im Kampf. Satan versucht sein Bestes zu tun. Lasst ihn das nur einmal machen, mal sehen, was passiert. Hier drüben sitzt eine andere Person, die leidet, genau hier unten, ein Mann und seine Frau, und sie betet. Er betet für sie. Es ist ein nervöser Zustand, die Nerven im Gesicht. Sie ist eine Art von korpulenter Frau. Ihr Mann hat ein weißes Hemd an. Er legt ihr die Hände auf. Das ist wahr. Erhebe deine Hand, wenn das wahr ist. Wenn es das ist, wofür du betest, mach dir keine Sorgen. Es wird aufhören. Es ist eine Zusicherung, wenn du glaubst. Du hast sein Gewand berührt. Hier sitzt eine Dame auf dieser Seite. Sie leidet an einem Frauenleiden. Ich hoffe, sie... Oh Gott, Frau Wright, weißt du, ich kenne dich nicht, aber das ist wahr, oder? Du hast gebetet. Herr, sei mir gnädig. Das hat er. Es wird dich jetzt verlassen. Du musst nur von ganzem Herzen glauben. Du brauchst nicht zu zweifeln. Du hast Glauben. Hier sitzt eine Dame ganz am Ende mit einem kleinen, dunklen Hut auf dem Kopf. Sie betet über, es ist Ärger. Sie hat Schwierigkeiten. Seht ihr nicht das Licht, das dort über ihr hängt? Sie hat den Kopf gesenkt. Sie hat Probleme mit ihren Knien. Sie hat sich die Knie verletzt. Sie ist gefallen und hat sich die Knie verletzt. Seht ihr? Ich kenne sie nicht. Das weiß nur Gott. Aber es ist wahr, nicht wahr, Fräulein? Hier legt eure Hand auf die nächste Dame, die neben euch sitzt. Es geht direkt auf sie zu. Sie leidet an einem Nervenleiden und dieses Nervenleiden hat... Sie hat ein Augenleiden und die Augen wurden operiert, was es verursacht hat. Das ist doch richtig, oder? Hebe deine Hand, wenn du glauben kannst. Die andere Dame, die ihre Hand gehoben hat, direkt neben ihr, das hat sie irgendwie aufgeregt. Aber der Grund, wenn Sie glauben, dass Gott mir sagen kann, was ihr Problem ist? Es ist in deinen Knöcheln. Wenn das stimmt, dann winke mit der Hand. So, in Ordnung. Was hat er gesagt, würde er tun? Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Glaubt ihr das? Hier ist ein Mann, der vor mir sitzt. Er leidet an Arthritis. Er hat wirklich... Ich weiß nicht, ob er sie bekommt oder nicht. Er ist ein Mann ungefähr in meinem Alter. Er leidet an Arthritis. Er ist nicht von hier. Er ist aus Kansas City. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, wie du heißt? Herr Francis, du glaubst von ganzem Herzen, er versucht dich zu berauben, mein Herr, und du dachtest, ich meine einen anderen Mann, aber das warst du. Und als ich das sagte, überkam dich ein ganz komisches Gefühl, ganz süß und warm. Wenn das stimmt, dann winke mit der Hand so. Auch deine Frau sitzt dort, sie ist Frau Francis. Sie leidet auch an Arthritis und hat Probleme mit den Augen und den Ohren. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Die Dame, die neben ihr sitzt, leidet an Krampfadern. Richtig. Sie hat etwas, was innerlich nicht stimmt. Eine Art von... Es ist ein Blasenproblem. Sie hat ein Blasenproblem. Sie ist auch aus Kansas City. Frau Gregg, das ist richtig. Wenn ich für euch ein völlig fremder Mensch bin, hebt eure Hände hoch, so. Ich meine, für diese Leute hier, die gerade aufgerufen werden, hebt eure Hände hoch, ihr Leute, die ich gerade aufgerufen habe, wenn ich ein Fremder bin. Was ist das? Derselbe Gott, der in Menschengestalt herunterkam und Fleisch aß und Milch trank. Und Jesus sagte und Abraham sagte vielmehr, dass er Elohim war, Gott manifestiert im Fleisch. Jesus sagte, wie es damals war, dass Jehova, der Menschensohn, wieder in der Form des Propheten, wie er es war, wiederkommen würde in den letzten Tagen, kurz bevor eure Körper verwandelt werden würden. Wir konnten nicht, seht ihr, Sarah konnte das Baby nicht in diesem Körper empfangen, oder? Abraham konnte es nicht in seinem Körper. Sein Körper musste umgewandelt werden. Genauso ist es mit unseren, um den Sohn zu empfangen. Nehmt das Wort, dass er der Sohn ist. Es ist das Wort. Glaubt ihr es? Jetzt neigt eure Köpfe einen Moment. Tief und von ganzem Herzen. Ist Gott berechtigt, diese Verheißung zu geben? Glaubt ihr, dass sein Wort die Wahrheit ist? Glaubt ihr, dass diese Zeugen nur falsche Zeugen sind, dass sie aber anfangen, nicht den Glauben hatten, es zu glauben? Ihr seid die Geschworenen und ihr seid der Richter. Jede Geschworenengruppe muss sich eine Meinung bilden. Der Richter muss das Urteil fällen. Habt ihr euch entschieden, dass Gottes Wort aus Markus 16 die Wahrheit ist? Wenn ja, hebt eure Hand. Ich habe in den letzten Tagen Zeugen auf den Plan gerufen, die denselben Weg gegangen sind und bewiesen haben, dass Gottes Wort richtig ist. Und Gottes Wort verheißt dies in den letzten Tagen. Und ich bin hier und ihr seid hier vor euch, um den Rest zu beweisen. Jeder von euch kann gerufen werden, einer nach dem anderen, wie das, wenn ihr es glaubt. Fragt diese Leute, sprecht mit ihnen, wo der Heilige Geist gerufen wurde. Was tust du jetzt, Bruder Branham? Ich versuche, euch davon wegzubekommen. Es passiert einfach immer wieder überall im Gebäude. Man kann es aufblitzen sehen. Seht ihr? Aber ich versuche, euch dazu zu bringen, es zu glauben. Habt Vertrauen in Gott. Glaubt es. Er ist berechtigt, das zu schreiben. Er hat es bestätigt und bewiesen, dass es die Wahrheit ist. Er hat es vor 30 Jahren prophezeit und es heute bewiesen. Er sagte es vor 2000 Jahren und hat es heute bewiesen. Sein Wort ist die Wahrheit und jedes Wort Gottes ist inspiriert und alles davon ist die Wahrheit. Und in Markus 16 steht, sie werden die Hände auf die Kranken legen und sie werden gesund werden. Geschworene, wie lautet euer Urteil in diesem Gericht heute Nachmittag? Ist Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit? Hebt eure Hände. Seid ihr völlig davon überzeugt, dass Markus 16 die Wahrheit ist, das Wort Jesu Christi? Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden? Hebt eure Hände. Dann, Satan, musst du gehen. Herr Ungläubiger, du hast unter uns nichts mehr zu suchen. Herr Skeptiker oder Herr Ungeduldig, es ist mir egal, wie lange es dauert, es wird geschehen. Nennt ihr mich einen Gläubigen? Hebt die Hand, wenn ihr das tut. Ich bin ein Gläubiger. Ich werde für euch beten, euch die Hände auflegen. Glaubt ihr, dass eure Pastoren hier gläubig sind? Hebt eure Hände hoch. Wie viele gläubige Pastoren gibt es da draußen? Hebt eure Hände hoch. Ich werde die gläubigen Pastoren bitten, kurz hierher zu kommen. Ist das in Ordnung, Pastor? Ich möchte, dass jeder gläubige Pastor in diesem Gebäude herkommt und sich einen Moment zu mir stellt. Ich will echte Gläubige, jetzt. Denkt daran, wir wollen keine Scheingläubigen, wir wollen echte Gläubige. Kommt her und stellt euch auf die Plattform. Gleich wird etwas passieren. Ich glaube, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Denk daran, dass es jetzt ganz still ist, wenn die Prediger kommen. Ich möchte etwas zu euch sagen. Was ist jetzt? Was wird passieren? Euer Handeln. Jemand ist ausgerutscht. Entschuldigung. Euer Handeln von jetzt an wird euer Urteil sein. Wie viele glauben das? Hebt eure Hand. Jeder, der eine Gebetskarte hat, stellt sich hier auf die rechte Seite. Geht rüber auf diese Seite. Ihr, jeder von euren Gängen, stellt euch auf die rechte Seite des Ganges, auf die rechte Seite eures Ganges. Jetzt müssen die am anderen Ende da drüben in diese Richtung rauskommen. In Ordnung. Alle, die auf dieser Seite mit Gebetskarten stehen, stellen sich in diesem Gang auf, so auf der rechten Seite. Das wäre die linke Seite, tut mir leid. Diese Seite hier drüben wäre die rechte Seite, das ist die linke Seite. Jetzt kommt genau so herum. Bildet eure Linie. Jetzt kommt ihr Pastoren alle hierher und bildet eine Doppellinie genau in diese Richtung. Zwei Linien genau in diese Richtung. Genau hier herum. Jeder von euch. Also, wie viele von euch glauben? Hebt eure Hände. Sagt jetzt noch einmal, ich will Gott zeigen, dass ich absolut glaube, dass Markus 16 die Wahrheit ist. Hebt eure Hand hoch. Ich akzeptiere es jetzt. Wie viele da draußen, die nicht in der Gebetslinie sind, werden für die beten, die in der Gebetslinie sind und die ganze Gruppe von uns zusammen wird als Gläubige beten? Hebt eure Hand hoch. Jetzt lasst uns beten. Herr Jesus, du bist Gott. Du bist der große Ich Bin. Nicht das Ich war oder Ich werde sein. Du bist der Ich Bin in der Gegenwartsform. Es gibt keine Macht, die sich dir in den Weg stellen kann. Du bist Gott und es gibt keinen wie dich. Du lässt deine Worte bestätigen. Du hast es uns durch die Zeugen heute Nachmittag in diesem Prozess bewiesen. Diese Geschworenen und auch dieses Gericht und die Richter, die es sein werden, wir haben den Prozess fair gemacht. Wir haben genommen, was der Gegner gesagt hat. Wir haben genommen, was der Staatsanwalt gesagt hat. Wir haben genommen, was seine Zeugen gesagt haben. Wir haben es mit dem Zeugnis des Zeugen der Verteidigung wiedergegeben und er hat bewiesen, dass Gott berechtigt ist, diese Aussagen zu machen, weil er es einem Gläubigen zukommen lässt. Durch viel mehr Zeugen, als der ungläubige Zeugen hervorbringen kann. Jetzt wissen wir, dass es wahr ist. Es trifft nur zu, wenn es die Menschen für das Richtige befinden, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Gib, Herr, dass jeder, der durch diese Linie hier, Vater, diese Männer, die hier stehen, wenn ich weg bin, wird vielleicht jemand sagen, Bruder Branham hat seine Hände auf sie gelegt. Aber ich möchte, dass die Menschen wissen, dass diese Pastoren genauso das Recht haben, die Hände auf die Kranken zu legen, wie jeder andere auch. Sie müssen nicht warten, bis ein besonderer Evangelist vorbeikommt, sondern ihr eigener Pastor hat das Recht, ihnen die Hände aufzulegen. Gott gebe, dass jede Person, die heute hier durch diese Linie der Hände geht, die von Gott berufen und ordiniert wurde, die Hände auf die Kranken zu legen. Wir wissen, dass wir keine heiligen Hände haben, aber wir schauen nicht auf uns selbst, sondern auf unser Opfer. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, der jetzt vor dem Thron Gottes blutet, um uns zu reinigen und seinen Auftrag auszuführen. Gewähre, Herr, dass jeder Mann, jede Frau, jeder Junge und jedes Mädchen, die hier durchgehen, von dieser Plattform gehen und sich genauso freuen, als wären sie normal und gesund und wohlauf. Gewähre es. Möge das Urteil dieser Geschworenen, wie sie behaupten, er war berechtigt, und möge das Urteil, das sie jetzt fällen, ihr Handeln von hier aus bestimmen. Hilf uns, Gott, im Namen Jesu Christi. Amen. Bruder Roy Borders oder ein anderer Liedführer, wenn er jetzt einen Moment hierher kommen würde, um zu leiten, mit geschlossenen Augen, stellt euch einfach in einer Reihe auf, wenn eure Reihe kommt. Kommt hier durch. Wir haben gebetet. Jeder einzelne dieser Männer, warum ich sie hier aufstelle, war dies. Jetzt müsst ihr hierher kommen und euch genau in eine Linie mit diesem hier stellen. Wenn sie herauskommen, seht ihr, wartet einfach, bis sie weg sind. Wartet, bis diese Linie rauskommt. Dann wartet ihr, meine Dame, genau hier, Schwester, genau da, seht ihr, genau da, seht ihr. Die Platzanweise, einige von ihnen helfen dort, seht ihr. Seht, ihr müsst diese Linie herauskommen lassen. Diese Linien kommen heraus und diese Linie folgen ihnen. Seht ihr? Sie müssen durchkommen. Nun, wenn ihr einfach nur vermutet, einfach nur raten wollt, haltet euch von der Linie fern. Das könnte für jeden von euch schlimmer werden. Aber wenn ihr glaubend hier durchkommt, wird euch nichts davon abhalten. Wie viele wissen, dass das hier die Zeit der Abrechnung ist? Ihr, die ihr in der Linie steht, sagt, das ist es. Ich glaube es. Kein Grund mehr, sich darüber zu beschweren. Es ist jetzt vorbei. Ich habe das Wort Gottes akzeptiert. Wenn du das nicht tust, dann komme jetzt nicht in die Gebetslinie. Du glaubst von ganzem Herzen und kommst. Gott hat sich durch das Wort und den Zeugen im Prozess bestätigt. Er ist jetzt da, gestern, heute und in Ewigkeit. Es bleibt nichts anderes übrig, als den Kranken die Hände aufzulegen und sie werden genesen. Hier sind eure Pastoren. Ihr wisst, dass sie gläubig sind. Sie sind eure Hirten. Ich möchte nicht, dass ihr den Eindruck bekommt, dass ich, Oral Roberts oder jemand anderes, die einzige Person ist, die dazu bevollmächtigt ist. Jeder Pastor ist dazu geweiht. Jeder Gläubige, ob er nun ein Pastor ist oder nicht, ist dazu bevollmächtigt, es zu tun. Jeder Mensch, der glaubt, hat das Recht, den Kranken die Hände aufzulegen und sie werden wieder gesund. Ich sage nicht, dass euer Pastor oder irgendjemand anders es wäre. Nehmt die Gabe der Unterscheidung. Sie müssen das nicht tun. Das ist nicht ihre Berufung. Das ist nicht ihre Berufung, das zu tun. Das ist einer in einem Zeitalter zu sein. Aber wir finden heraus, dass man als Gläubiger berufen ist. Diese Zeichen werden ihnen folgen. Es weist nicht auf eine Person hin, sondern auf die, die glauben. Du glaubst es jetzt von ganzem Herzen. Bruder Roy, du stimmst das Lied Glaube nur an und alle sind im Gebet. Pastoren, wenn sie vorbeigehen, dann legt ihnen die Hände auf. Und ihr Laien und Freunde, wenn ihr hier vorbeigeht, habt nicht einen Zweifel. Geht einfach durch die Gebetslinie, die hier rausgeht. Sagt, es ist vollbracht. Denkt daran, dass ihr die Geschworenen in diesem Fall seid. Ihr habt die Hand gehoben, dass ihr euer Urteil gefällt habt. Haben das alle verstanden? Sagt Amen. Ihr habt euer Urteil gefällt. Was ihr jetzt tut, wird beweisen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt oder nicht. Euer Urteil wird durch das, was ihr von nun an tut, bestätigt werden. Das wird, ihr werdet der Richter und die Geschworenen sein. Wenn ihr wirklich daran glaubt, dann muss es auch geschehen. Wenn ihr es nur vorgaukelt, wird es nicht geschehen, denn es ist durch das Wort, durch die Gegenwart Gottes und durch alles, was es gibt, bewiesen. Ist noch etwas zu tun? Wenn er heute Nachmittag hierher gekommen wäre, könnte er euch heilen? Nein, nein, er hat es bereits getan. Seht ihr, er hat alles, es gibt nichts mehr zu tun. Er hat sich selbst hier durch das Wort ausgewiesen, alles bewiesen. Das Einzige, was man noch tun muss, ihr habt euch entschieden und habt die Verhandlung gehört. Ihr habt das Urteil gefällt. Jetzt komm und verkündige dein Urteil. Amen. Gott segne dich. Glaube nur, glaube nur. Alle Dinge sind möglich. Glaube nur. Glaube nur, glaube nur. Alle Dinge sind möglich, glaube nur. Könnt ihr es jetzt so singen? Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich es. Hebt eure Hände. Sagt, ich glaube es wirklich. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Alle Dinge sind möglich. Jetzt glaube ich. Oh, jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Alle Dinge sind möglich. Jetzt glaube ich. Vor einiger Zeit, vor etwa 15 Jahren, erinnere ich mich, dass ich eines Nachts in ein Krankenhaus zu einem Jungen gerufen wurde, der mit schwarzer Diphtherie im Sterben lag. Da war, sein Herz hatte ihm übel mitgespielt. Und der Vater kam immer wieder in die Versammlung, um mich zu bitten, für den Jungen zu beten. Und der Junge war ungefähr 15, 16 Jahre alt. Und ich war einfach so beschäftigt, dass ich es nicht tun konnte. Und schließlich, wenn du es zu einem bringst, dann ist es eben der andere, weißt du? Also hat der Vater einfach weitergemacht und gewartet, bis es soweit war. Schließlich, eines Abends nach der Versammlung ging ich ins Krankenhaus. Der Arzt sagte mir, dass ich nicht hingehen könne. Er sagte, weil der Junge Diphtherie hat und du ein verheirateter Mann bist. Du kannst nicht reingehen, ohne den Krankheitskeim mitzunehmen. Nun, ich bat ihn, lass mich bitte rein. Der Mann war katholisch. Und ich fragte, bist du ein Christ? Er sagte, ich bin ein Katholik. Ich sagte, wenn ein Priester hier stünde und versuchte, dem Jungen die letzte Ölung der Gemeinde zu geben, würdest du das akzeptieren? Er sagte, das ist etwas anderes. Das ist ein Priester. Du bist ein verheirateter Mann. Ich sagte, wenn ich ein Papier unterschreibe, alle Verantwortung übernehme, er sagte, das kann ich nicht tun, mein Herr. Und ich sagte, bitte. Ich sagte, ich bin für diese Leute genauso viel wert wie ein Priester für dich. Schließlich verkleidete er mich wie ein Kuckucksklan mit all dem weißen Zeug, nahm mich mit. Und ich ging zu dem Jungen. Er war 2 oder 3 Tage bewusstlos gewesen. Sein Herz schlug kaum noch. Ich habe vergessen, wie die Atmung war, sehr klein. Er hat kaum noch geatmet. Und der alte Vater und die Mutter standen da, und ich kniete mich hin und sprach ein einfaches Gebet, legte ihm die Hände auf. Ich sagte, Herr Jesus, ich habe diese Schrift benutzt, du sagtest, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Hier sind Vater und Mutter. Sie wären nicht so hartnäckig und hielten sich fest, dass ich die Hände auf den Jungen lege, wenn sie nicht daran geglaubt hätten. Und Herr, ich wäre nicht zum Gespött hierher gekommen. Ich glaube, dass das, was ich gesagt und gelehrt habe, die Wahrheit ist. Und ich sagte, ich segne den kleinen Jungen im Namen von Jesus Christus, lass ihn leben. Und als ich mich erhob, fing der alte Vater und die Mutter an, sich zu umarmen und zu sagen, ist das nicht wunderbar, Mutter, ist das nicht wunderbar? Der Junge hatte sich kein bisschen verändert. Er lag einfach da und ich sah sie an und die kleine Krankenschwester, die dort stand. Sie war eine besondere Krankenschwester, eine Diplomierte und sie stand da und beobachtete den Jungen. Und sie sagte zu der Mutter, wie können Sie sich so verhalten, wenn Sie wissen, dass Ihr Junge im Sterben liegt? Der alte Vater, er war etwa 58, 60 Jahre alt, legte seine Hand auf ihre Schulter, wie es ein alter Vater tun würde. Er sagte, Kind, sagte er, der Junge stirbt nicht. Sie sagte, mein Herr, ich weiß nicht, was es war, eine Art Kardiogramm oder so etwas. Seine Atmung ist so weit heruntergekommen und bei dieser Krankheit ist es in der Geschichte nicht bekannt, ob sie jemals in diesem Zustand wiederkommt. Und der alte Patriarch wischte sich die Augen ab und schaute sie an. Das werde ich nie vergessen. Er sagte, Schatz, du schaust auf ein Diagramm. Das ist es, worauf du trainiert bist, zu schauen. Ich schaue auf ein Versprechen, das Gott gegeben hat. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund. Der Junge ist verheiratet und hat 3 Kinder, ein Missionar in Afrika. Es kommt darauf an, worauf man schaut. Vielleicht gibt es hier welche, die keine Gebetskarte bekommen haben. Ich habe den Sohn da unten gefragt. Er sagte, es gibt bestimmt viele da hinten, Papa, die keine Gebetskarte bekommen haben. Wie viele Gläubige sind denn hier? Hebt eure Hand hoch. Wollt ihr das tun, während wir singen? Jetzt glaube ich. Nun war Gott gut zu euch. Wollt ihr nicht als Gläubige? Es macht keinen Unterschied, wessen Hände es sind, solange es ein Gläubiger ist. Seht ihr? Legt euch gegenseitig die Hände auf und wir singen zusammen dieses Lied. Jetzt glaube ich. Und bis ich dich treffe, sei Gott mit dir. Nun glaube ich. So ist es richtig. Legt eure Hände auf jemanden in eurer Nähe. Jetzt glaube ich. Alle Dinge, egal was es ist, alle Dinge sind möglich. In Jesu Namen. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Ich scherze nicht. Nein, jetzt glaube ich. Alle Dinge sind möglich. Oh, jetzt glaube ich. Nun hebt alle, die es glauben, die Hände hoch. So, ich glaube es jetzt. Gott segne euch, bis wir uns treffen, bis wir uns treffen, bis wir uns zu Jesu Füßen treffen, bis wir uns treffen, bis wir uns treffen, bis wir uns treffen. Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Nun mit gesenktem Haupt, möge Gott wahrhaftig mit euch sein, die drohenden Wege des Todes vor euch zerschlagen. Euch von Sieg zu Sieg führen. Eines Tages mögen unsere Leiber verwandelt werden, seinem eigenen herrlichen Leib gleich gemacht, wo wir nicht mehr für die Kranken beten werden. Bis dahin möge Gott mit euch sein, bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Jetzt verneigen wir uns für das Schlussgebet. Wer wird beten? Bruder Gibson, jetzt, wo wir unsere Köpfe gesenkt haben.